Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen sogar mal auf zwei Stellen hören, nicht nur auf eine. Wir beginnen mit 1. Korinther 8, ab Vers 1. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und wir zu ihm und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis. Einige essen es als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber die Speise macht's nicht, wie wir vor Gott stehen. Essen wir nicht, so fehlt uns nichts. Essen wir, so gewinnen wir nichts. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird da nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Und jetzt noch 1. Korinther 10, ab Vers 23, 1. Korinther 10, 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und prüft es nicht um des Gewissens willen. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, Psalm 24. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und prüft es nicht um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um desjenigen willen, der es gesagt hat und um des Gewissens willen. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich meine Freiheit beurteilen lassen vom Gewissen eines anderen? Wenn ich mit Danksagung am Mahl teilnehme, warum sollte ich mich Lästerer nennen lassen wegen etwas, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Christen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen über ein zunächst einmal, wie es scheint, ganz einfaches Thema, aber wie ich glaube, auch ein ganz schwieriges Thema sprechen. Und ich muss gestehen, dass mich die Predigt im Vorfeld doch mehr zum Nachdenken gebracht hat, beziehungsweise es mir nicht so einfach gefallen ist, wie es sonst mir gegebenenfalls einfach fällt. und möchte bei dem Thema auch den Herrn bitten, mir Weisheit zu schenken, über dieses Thema zu sprechen. Man könnte über die Predigt den Titel setzen: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Den Titel habe ich mir an der Stelle geklaut. Der stammt nämlich von Martin Luther aus dem Jahre 1520. Da hat er eine Schrift mit diesem Titel verfasst. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Ja, liebe Geschwister, ich glaube, dass die Freiheit etwas ganz Besonderes ist. Es gibt kaum etwas, wenn überhaupt, was auf Menschen eine solche Anziehungskraft ausübt wie die Freiheit. Das ist schon bei den ganz Kleinen so. Ja? Wie glücklich sind doch die Kinder, wenn sie zum ersten Mal ohne Hilfe von Mama und Papa laufen können. Und dann, wenn sie etwas älter sind, wie schön ist es doch, ohne Mama und Papa Auto zu fahren, einen eigenen Führerschein zu haben. Irgendwann ist man dann sogar so frei, da kann man heiraten. Und dann darf man Steuern zahlen, man muss jeden Tag zur Arbeit gehen, um seinen Unterhalt zu verdienen, oder mit 1. Mose 3, um es mit 1. Mose 3 zu formulieren: Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Wir sehen, dass diese Freiheit, von der wir als Kinder vielleicht geträumt haben, natürlich auch eine Kehrseite hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Je älter ich werde, desto öfter denke ich auch manchmal mit Wehmut zurück an die Zeit, als ich ein Kind war. Haben meine Eltern alles für mich erledigt? Ich hatte keinerlei Sorgen, da aus meiner Sicht meine Eltern alles im Griff hatten. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied noch kennt, mir ist das in den Sinn gekommen. Ich singe es euch nicht vor. Peter Alexander hat dieses Lied einmal gesungen. Die Älteren unter uns werden es kennen. Der Papa wird es schon richten, der Papa macht es schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird es schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Ich glaube, dass es hier nicht nur um Papas geht, sondern auch um Mamas. Da ich ja die Woche über jetzt nicht im Dienst war, hatte ich auch die Möglichkeit, meine Frau jeden Morgen zu beobachten. Und ich muss sagen, was Mütter alles leisten, bevor Kinder sicher das Haus verlassen können, das ist enorm. Und ich denke, dass Männer oftmals da auch wenig Einblick haben, was die Mamas da alles so managen. Kommen wir aber zurück zur Freiheit. Die Freiheit, die wir uns erträumen oder die Menschen sich erträumen, die lässt Menschen oftmals größte Opfer und Entbehrungen auf sich nehmen. Menschen führen Kriege für die Freiheit. Sie flüchten oder wandern aus in ferne Länder. Für die Freiheit werden Revolutionen gestartet und Regierungen gestürzt. Und auch wir Christen, denke ich, schätzen unsere Freiheit sehr. Wir Protestanten sind ja, wenn ich das mal so etwas plakativ formulieren darf, wir sind ja auch mit dem Ziel angetreten, die Gläubigen in die Freiheit zu führen. Ja. Das heißt, durch die Reformation ausgelöst sind beispielsweise Christen auch nach Amerika ausgewandert, weil sie dort ihren Glauben frei leben konnten. Und jeder Christ, das ist unsere Überzeugung, ist nicht mehr an das Gesetz gebunden. Er ist auch nicht menschenverantwortlich, sondern Gott ganz allein. Und in seinem Sohn Jesus Christus, da haben wir den Mittler, den wir sündigen Menschen brauchen, um überhaupt mit dem heiligen Gott in Kontakt treten zu können. Sein Opfertod am Kreuz, seine Auferstehung, die sind der Kern des Evangeliums und der Schlüssel zum ewigen Leben. Das heißt, Jesus Christus allein ist unser Mittler. Das ist wichtig. Kein Priester, kein Papst, kein Pastor, kein Ältester können uns in den Himmel bringen. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, sie können uns auch nicht vom Himmel fernhalten. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia. Allein durch den Glauben, allein die Schrift, allein Christus, allein durch Gnade. Das, liebe Geschwister, sind die vier Grundsätze der Reformation, die bis heute die Grundlagen oder die Grundlage unseres Glaubens kurz und klar umreißen. Und diese Grundsätze, die sind auch die Basis für unsere ganz persönliche Freiheit. Bedeutet, es ist nicht unser Tun, welches uns Ansehen vor Gott verschafft, sondern es ist allein der Glaube, der den Ausschlag gibt. Und dieser Glaube stützt sich ganz allein auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Und auf sonst nichts. Kein Papst, kein Pastor, kein Priester, kein Prediger, niemand steht über der Heiligen Schrift, über dem Wort Gottes. Es ist deshalb so wichtig, weil in jedem Streit, in jeder Auseinandersetzung soll und muss das Wort Gottes daher unsere alleinige Grundlage sein. Es ist deshalb wichtig, weil ich als Mensch fehlbar bin. Ich betrüge mich selbst, ich lasse mich von meinen Gefühlen täuschen und verführen. Das Wort Gottes ist jedoch, auch das glauben wir Christen, unfehlbar und unwandelbar. Das heißt, wenn die Bibel Ja sagt, so meint sie nicht Nein, und wenn sie Nein sagt, dann ist das kein Ja. Bevor wir jetzt alle da sagen, ja, ist doch bekannt, sind wir wirklich alle bereit, das so zu akzeptieren? Oder entscheidest du von Fall zu Fall, ob ich mich dem Wort Gottes beuge oder in einer speziellen Situation meinen eigenen Willen über das Wort Gottes stelle? Das ist eine ganz entscheidende Frage, liebe Geschwister, und eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten und auch müssen. Basis unseres Glaubens ist auch der dritte Grundsatz, unser Herr Jesus Christus. Ohne ihn gäbe es kein Christentum und ohne ihn bräuchten wir auch heute hier nicht zu sitzen. Christus ist der Bezugspunkt und ohne ihn könnten wir auch jedem anderen Verein beitreten. Das wäre vielleicht sogar angenehmer, da bräuchte man nie so früh aufstehen. Es gibt ja auch Vereine, die vielleicht erst nachmittags antreten. Und von daher, auch das ist wichtig, ist Jesus Christus nicht wie vielleicht mancher, ich sag mal, Fan der Bergpredigt meint, ist Christus nicht nur ein guter Ratgeber, ein Lehrer, ein Vorbild, der uns sozusagen zu einem besseren Menschen erziehen möchte, denn das ist nicht sein Ziel gewesen. Sein Ziel war es, den Menschen vor Augen zu führen, dass sie einen Retter, einen Erlöser brauchen, da sie es aus sich allein heraus niemals schaffen würden. Das ist der Kern der Botschaft. Das ist im Übrigen auch die Botschaft der Bergpredigt. Das heißt, indem der Herr Jesus die Gebote quasi noch etwas strenger auslegte, wollte er seinen Zuhörern noch deutlicher machen, dass eine Einhaltung der Gebote Gottes für den Menschen schlicht unmöglich ist. Wer das einmal begriffen hat, und ich denke, das ist ganz wichtig, weil es nicht nur die Ratio, nicht nur der Verstand ist und mit Hilfe des Heiligen Geistes auch ehrlichen Herzens akzeptiert hat, ja, der ist dann auch für den vierten Grundsatz bereit, der da heißt, allein durch Gnade. Gnade Gottes allein ist es, die uns die Vergebung schenkt. Es war zunächst mal Gottes Gnade, dass er seinen Sohn stellvertretend für unsere Sünden ans Kreuz geschickt hat. Das heißt, sein Opfertod und seine anschließende Auferstehung wurden dadurch uns zum Leben. Das heißt, die Sündlosigkeit Jesu wird nun uns zugerechnet und somit sind wir erlöst vor Gott. Gnade Gottes und nicht unser Verdienst sind somit die Grundlage unseres Christenlebens. Und wenn man die Grundlage jetzt zunächst einmal annimmt, dann dürfen wir auf dieser Grundlage unser Leben frei führen. Doch genau an der Stelle, liebe Geschwister, kommen die beiden heutigen Bibeltexte ins Spiel. Ich möchte mal einsteigen mit den Worten Luthers aus der besagten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Da sagt Luther: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und Luther macht das einzig Richtige. Er sagt: Ich sage euch, wo es in der Bibel steht. Ich zeige euch, das ist die Schrift. Diese zwei Sätze, sagt Luther, liegen klar bei Paulus vor. 1. Korinther 9: Ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Römer 13: Ich sollt niemand etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, was sie liebt. Nun, Martin Luther bringt hier, wie es scheint, zwei eigentlich unvereinbare Aussagen zusammen. Wir sind als Christen, so sagt er, frei und gleichzeitig Diener. Wie kann das sein? Wenn ich ein freier Mensch bin, da bin ich doch kein Knecht. Und wenn ich ein Knecht oder ein Diener bin, so kann ich doch nicht gleichzeitig frei sein, oder? Nun, Luther zitiert hier den Apostel Paulus, der auf den zentralen Punkt hingewiesen hat. Am Ende, glaube ich, lassen sich alle Fragen auf eine Frage reduzieren. Liebst du deinen Mitmenschen? Ist es wirklich die Liebe, die dein Handeln leitet und die dich führt? Jetzt weiß ich nicht, ob jeder weiß, was Liebe ist. Ich glaube, wir können da immer wieder Nachhilfeunterricht gebrauchen. 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, ab Vers 1. Ich möchte es nochmal zitieren. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, wie ist das mit uns? Ist die Liebe wirklich die Grundlage, die Basis, das Fundament unseres Handelns? Wenn wir uns diese einzelnen Charaktereigenschaften der Liebe durchlesen, treffen sie dann auch auf uns zu, unser Leben, unser Handeln? Prüfen wir uns doch mal. Prüfen wir uns doch einmal, auch wenn unter Umständen diese Prüfung schmerzlich ist, wenn wir der Wahrheit ins Auge blicken. Sind wir wirklich langmütig und freundlich oder versuchen wir mit Eifer zu ersetzen, was eigentlich die Liebe richten sollte? Suchen wir wirklich nicht das Unsere, sondern haben das Beste für unseren Gegenüber im Blick? Und, liebe Gemeinde, wie sieht es denn mit Kränkungen aus, mit Verletzungen, die uns jemand zugefügt hat? Rechnen wir dieses Böse dem anderen wirklich nicht zu? Oder aber halten wir es dem Gegenüber immer und immer wieder vor, ganz gleich, ob er uns bereits um Vergebung gebeten hat? Und freuen wir uns wirklich an der Wahrheit, besonders auch an der biblischen Wahrheit, auch wenn sie unserem Handeln in der konkreten Situation vielleicht nicht in den Kram passt, wie man so flapsig zu sagen pflegt? Und wenn wir unsere Liebe anschauen, können wir dann wirklich von uns und unserer Liebe sagen, dass sie alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet? Also um offen zu sein, ich an meiner Stelle muss eingestehen, dass ich diesem Anspruch nicht genüge. Wie steht's mit dir? Ich für mich weiß, dass ich dem Anspruch nicht genüge und wenn Gott der Herr mir an dieser Stelle nicht hilft, so weiß ich, dass ich auch in Zukunft scheitern werde. Meine Liebe kommt nicht annähernd an diese göttliche Liebe heran. Das heißt, wenn Gott der Herr möchte, dass diese Liebe in meinem Leben sichtbar wird, so muss er mir diese Liebe schenken. Denn von mir aus, aus mir heraus vermag ich diese Liebe nicht aufzubringen. Diese Liebe, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, diese Liebe, von der Paulus hier spricht, sollte auch aus biblischer Sicht das entscheidende Kriterium bei der Frage sein, wo für mich persönlich die Freiheit anfängt und wo sie unter Umständen auch endet. Ich möchte das an der Stelle an vier Stellen aus dem heutigen Bibeltext festmachen. Vier Stellen, die die biblische Sicht meiner Ansicht nach klar auf den Punkt bringen. Das eine, seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Zweite Stelle, wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Drittens, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und das vierte, oder die vierte Stelle, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Ob es uns nun gefällt oder nicht, aus biblischer Sicht kann man die Frage der Freiheit nicht beantworten, ohne die Mitchristen oder Mitmenschen mit in den Blick zu nehmen. Es ist so, dass wir von Kindesbeinen an von allen Seiten zugeflüstert bekommen, dass wir möglichst frei und ungebunden sein sollen und dass niemand uns Vorschriften machen oder uns einschränken darf. Ja? Wir müssen uns aber klar machen, dass das nicht die Sicht der Bibel ist. Das ist und bleibt so, egal ob uns diese Wahrheit nun passt oder nicht. Das heißt nicht, die Bibel muss sich uns unterordnen, sondern wir uns der Bibel. Und auch hier ist, denke ich, die entscheidende Frage, das ist, im Vertragstext das Kleingedruckte, aber in der Bibel ist es nicht kleingedruckt, sondern ganz offen ausgesprochen. Die Frage ist, bin ich bereit, dies wirklich zu akzeptieren oder bleibt diese Aussage ein bloßes Lippenbekenntnis? Und wenn wir unsere Mitmenschen im Blick haben, dann bekommt die Frage nach der persönlichen Freiheit plötzlich noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Paulus hat hier nämlich ein Ziel genannt. Und das Ziel lautet, Menschen sollen gerettet werden. Ja, liebe Geschwister, unser Tun, unser Handeln sollte auf ein Ziel hin ausgerichtet sein. Und interessanterweise geht es hier nicht nur um unser Seelenheil, sondern die Liebe sollte uns dazu drängen, das Seelenheil unseres Gegenübers nicht aus dem Blick zu lassen. Und wenn wir das tun, dann, Paulus führt das ja hier aus, sehr anschaulich, spielt es am Ende auch keine Rolle, ob ich das Opferfleisch esse, weil ich persönlich für mich dadurch nicht angefochten werde, weil ich vor Gott und meinem Gewissen die Freiheit habe, sondern es ist entscheidend, ob mein Tun einen anderen in Anfechtungen bringt. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Das heißt, meine Freiheit hat da eine Grenze, wo ich einen anderen in Schieflage bringe, einen anderen in Gewissensnöte bringe, einen anderen in Anfechtungen stürze. Da hört die Freiheit auf. Jetzt ist es natürlich auch so, man könnte entgegnen mit Vers 4, naja, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Das heißt, das Essen des Fleisches ist aus biblischer Sicht kein Vergehen und keine Sünde in den Augen Gottes. Das heißt, wenn ich das Fleisch esse, dann würde das Problem nicht bei mir liegen, sondern eigentlich bei meinem Gegenüber. Der hat nämlich das Evangelium, die Schrift, noch nicht richtig verstanden. Das heißt, ich, der ich das Fleisch esse, habe gar nicht das Problem, sondern sozusagen mein Gegenüber. Das heißt, ich muss mich nicht anpassen, ich muss mich nicht einschränken, sondern mein Gegenüber hat ein Problem. Soll er doch an sich arbeiten. Was geht's mich an? Ich habe meine Freiheit und ich weiß sogar Gottes Wort auf meiner Seite. Aber Paulus fügt hier an, aber nicht alle haben die Erkenntnis. Und was heißt das nun für mich, der ich vermeintlich die richtige Erkenntnis habe? Wie kann ich nun in Liebe mit diesem Problem umgehen? Esse ich jetzt, um im Beispiel zu bleiben, weiterhin das Opferfleisch, auch wenn Geschwister anwesend sind, für die dies eine schwere Anfechtung darstellt? Paulus gibt die Antwort: Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Das heißt, meine Freiheit wird da zur Sünde, wo ich mit Christen in Versuchung führe, wo ich mit Christen in Gewissensnöte bringe. Und hier kommt wieder die Liebe mit ins Spiel. Liebe ist meinen Nächsten wirklich. Liebe ich meinen Nächsten wirklich, dann gilt, was Paulus schreibt: Niemand sucht das Seine, sondern was dem anderen dient. Ein paar Jahre her, da habe ich mal eine Predigt gehalten auch, und da ging es darum, dass, wer mich kennt, das ist ein offenes Geheimnis, dass ich durchaus eine große Affinität auch, also eine Liebe habe zu Bekleidung aus dem Bergsport- und Outdoor-Bereich, und dass das für mich durchaus auch immer wieder eine Versuchung darstellt, mir da eine neue Jacke zu kaufen. Ich hatte das in einer Predigt mal erwähnt, und das Interessante war, das Ergebnis war, dass ein Bruder sich von mir beraten lassen wollte über diese Jacken. Das heißt, ich hatte über die Versuchung gepredigt und der Bruder sprach mich dann an und wollte beraten oder so. Das fand ich ganz interessant, und da merkte ich, dass die Botschaft vielleicht doch nicht ganz so angekommen war. So, aber auf jeden Fall, niemand sucht das Seine, sondern was dem anderen dient. Und dann sagt Paulus noch: So wie auch ich jedermann in allem zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Das Leben des Paulus war bestimmt durch die Liebe zu Gott, zum Herrn Jesus und durch die Liebe zu seinen Mitmenschen. Und weil er sie liebte, hatte er zunächst mal auch ihr Bestes im Sinn. Das Beste ist, das hat Paulus insoweit ja gesagt, dass er das Beste für einen Menschen ist, aber dass er zum ewigen Leben hin gerettet wird. Das heißt, das, was diesem Ziel, oder alles, was diesem Ziel dient, sage ich jetzt mal, ist richtig, und alles, was Menschen in Gefahr bringt, das ewige Leben zu verlieren, das hat dann auch zu unterbleiben. Und wenn wir es mit der Liebe ernst meinen, so muss es an dieser Stelle für uns eine Grenze geben. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn ich weiß, dass für meinen Bruder Alkohol ein Teil der Hölle ist, ich kenne Menschen, die sind groß geworden in einem Umfeld, wo es Alkohol nicht in rechter Weise oder keine rechte Verwendung des Alkohols gab. Also es ging da nicht darum, dass man ein Gläschen Wein trinkt, weil es dem Magen gut tut, oder ein Gläschen Bier trinkt, sondern wo sozusagen alle, die Alkohol tranken, ich sage jetzt mal automatisch fast schon Alkoholiker waren und es ins Besäufnis ausartete. Und diese Menschen haben einen solchen Horror vor Alkohol, dass für sie sozusagen die Hölle beginnt mit dem Alkohol und die Anfechtungen beginnen mit dem Alkohol. Und dann sollte ich mir mit der vermeintlichen Freiheit eines Christenmenschen natürlich nicht die Freiheit nehmen, genüsslich mein Bierchen zu zischen, mit der Begründung, da musst du wohl noch an dir arbeiten, Bruder. Die Bibel sagt ja auch, ein Gläschen Wein ist nichts Schlimmes, arbeite mal an dir und dann wird das schon werden. Es ist richtig. Es mag sein, dass der Bruder noch einen weiten Weg vor sich hat. Das entbindet mich aber nicht von meiner Pflicht, das Heil und den Seelenfrieden meines Bruders an erste Stelle zu stellen. Denn mein Bruder hat nicht die Freiheit, das Bier zu trinken oder nicht zu trinken. Aber ich habe die Freiheit. Und wenn ich die Freiheit habe, dann sollte ich diese meine Freiheit auch zur Ehre Gottes einsetzen und nicht meine Geschwister in Not und Anfechtungen bringen. Ich möchte gegen Ende der Predigt jetzt aber noch eine ganz ernste Warnung aussprechen, und die ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Paulus gibt uns die mit auf den Weg. Er sagt nämlich, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn jemand hier vorne steht und zu euch predigt, ist er kein Stück besser, als ihr es seid. Sage ich jetzt einfach mal so. Und das Wichtigste ist, dass wir demütig sind und bescheiden und dass wir nicht glauben, dass wir die volle Erkenntnis bereits haben, aber unser Gegenüber natürlich nicht. Bedenken wir bitte, was Paulus sagt. Unser Wissen ist Stückwerk. Ja, in den Augen Gottes sind wir wie Kinder, die eine Führung brauchen. Das heißt, wenn wir wirklich an die vier Grundsätze der Reformation glauben und das nicht nur verkünden, weil es so schön klingt, dann muss uns doch klar sein, aus uns selbst heraus können wir nichts erkennen, sondern wir sind auf Gottes Führung und auf Gottes Geist angewiesen. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, in Demut, in Sanftmut und in Liebe mit unseren Mitmenschen umzugehen und uns immer und immer und immer und immer wieder bewusst machen, dass all unser Wissen und unsere Erkenntnis von Gott allein stammen und wir somit nichts, wirklich nichts besitzen, dessen wir uns rühmen können. Und auch das ist, glaube ich, das A und O jeglicher menschlichen Interaktion, nicht nur unter Christen. Wir sollten immer auch ins Kalkül ziehen, dass wir es sein könnten, die sich irren, die falsch liegen und nicht immer unser Gegenüber. Das heißt, halten wir uns nicht immer für weise, sondern wir sind Bettler im Geiste, liebe Geschwister, wir sind Bettler im Geiste und wir sollten um unsere Beschränktheit wissen. Das heißt, wenn wir beten, dann beten wir ergebnisoffen. Das machen wir oftmals nicht. Da haben wir nämlich eine klare Vorstellung. Gott schenke diesem Bruder Weisheit. Beten wir ergebnisoffen dafür, dass Gott zunächst einmal uns seine Wahrheit offenbare. Und dass er uns dann auch die Kraft gebe, in Ruhe und Geduld mit Mitmenschen umzugehen, die unserer Meinung nach vielleicht bestimmte Wahrheiten noch nicht erkannt haben. Denn eins wollen wir bedenken, und wenn ihr euer Leben Revue passieren lasst, dann werdet ihr mir zustimmen. Auch wir haben in der Vergangenheit oftmals Wahrheiten nicht erkannt. Ich bin mir sicher, dass wir auch am heutigen Morgen Wahrheiten nicht erkennen. Und ganz sicher bin ich, dass wir auch in Zukunft Wahrheiten nicht erkennen werden. Wenn wir dies von Herzen annehmen, so können wir uns freuen, dass wir freie Menschen in Christus sind, die sich jedoch aus Liebe nicht jede Freiheit nehmen, sondern dem Gegenüber ein Diener und Knecht sein wollen, Gott zur Ehre und dem Nächsten zum Seelenheil und zu seiner ewigen Errettung. Amen. Ich will noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, lehre uns Demut, sodass wir weise werden. Wir halten uns oftmals für so weise. Herr, aber in deinen Augen sind wir Kinder. Kinder, die immer wieder auch der Korrektur bedürfen. Kinder, die Führung und Leitung brauchen, Herr. Von daher wollen wir bitten, schenke uns deine Weisheit, schenke uns deine Führung, schenke du uns alles, was wir benötigen, sodass wir dir zur Ehre leben können. In Jesu Namen. Amen.